Ich wollte gerade sagen, wenn man Ausschläge hat, sollte man damit zum Hautarzt gehen, aber.
Ja, aber du bringst den Gag ungefähr jedes Mal.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus, Kalimera und hallo. Das war übrigens griechisch, dem lieben Boardgame Greek zuliebe, wollte ich das mal mit reinpacken. Ihr seid bei Behind Board Games. Ich bin Christian und ich begrüße wie üblich an meiner virtuellen Seite den lieben Chris. Moin, Chris nach Hamburg.
Hallo, Christian. Sag mal, möchtest du jetzt, also wollen wir die gesamten Sprachen der Menschheit durchgehen oder?
Ja, auf jeden Fall. Und bei 99% davon werde ich mich in der Aussprache sicherlich blamieren. Aber genau, man muss überlegen, wie viele regionale Dialekte es allein gibt. Also ich könnte wahrscheinlich in jeder Folge 2, 3 neue Dialektbegrüßungen einbauen, erstmal für ein paar Monate.
Finde ich schön. Fangen wir doch einfach an mit Süddeutschland.
Ja, aber das haben wir ja schon drin. Servus. Also Servus ist für mich das wahre Süddeutschland. Wobei ich sitze in Kusterding in Baden-Württemberg. Natürlich müsste ich es langsam anders kennen. Aber ich finde auch so einen richtigen Gruß gibt's hier gar nicht unbedingt. Ich bin gerade am Überlegen. Wahrscheinlich gibt's den, aber es gibt einige, die trotzdem Servus sagen. Aber ansonsten ist es eher so bei der Verabschiedung sagt man hier Tschüssle oder sowas in der Art.
Tschüssle.
Ja, also, Hauptsache Le hinten dran. Ja, es ist immer ganz putzig. Seid nicht traurig, weil ihr wollt ja wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen, ne, ist ja auch unser Programm. Mehr Interviews habe ich ja letztes Mal auch angekündigt wieder. Die sind inzwischen terminiert. Ich habe 3 terminierte Interviews und deswegen kann es sein, dass wenn ihr diese Folge jetzt frisch hört, dass dann eine Woche später direkt das nächste Interview schon erscheint. Ich lege mich jetzt mal nicht fest mit wem, weil ich da erst noch gucken muss, wie die Reihenfolge aussieht. Das heißt, wir machen heute noch mal eine kurze Folge, wo wir ein bisschen über Spiele reden, damit wir da auch ein bisschen mehr Übung bekommen. Außerdem ist es gerade noch frisch, das, was wir zuletzt gespielt haben. Und ja, deswegen gibt's heute eine Spielebesprechungsfolge. Das sind dann teilweise wieder Ersteindrücke, aber auch nicht nur. Es gibt auf jeden Fall auch 1, 2 Spiele, die eben dann, wo man dann fast schon ein finales oder ja wirklich ein finales Urteil drüber geben wird, zumindest bei mir. Chris, ich wollte ich aber erst mal fragen, ich weiß, dass du bei einem kleinen Event warst, bei einer kleinen Veranstaltung und ja, vielleicht oder 2 sogar, vielleicht magst du da erst mal kurz was drüber erzählen, bevor wir loslegen.
Ja, sehr gerne. Genau, ich war, könnte man mitbekommen haben, zumindest die Leute, die bei Instagram unterwegs sind. Ich war nämlich vor circa 2 Wochen beim Huch Community Event im Barmbek Board Game Backyard. Backyard ist okay.
Der Name ist super. Barmbek Board Game Backyard. Richtig geil.
Genau, Triple B. Und das, also zur Einordnung, das ist ein Community-Treffen, also ein Spieletreff, der regelmäßig stattfindet. Und der liebe Dorian, Grüße gehen raus, denn ich weiß genau, dass er uns gerade zuhört. Er ist nämlich Stammhörer, nenne ich das jetzt mal. Bei Instagram Games You Never Played Before. Der hat mich eingeladen, beziehungsweise mich darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Veranstaltungen gibt. Denn er hat bei Huch einfach mal angefragt und gesagt so, wir hätten ein paar Leute, die hätten Interesse daran, mal die Verlagsneuheiten und die Vertriebsneuheiten auszuprobieren. Und hat dann halt angefragt und hat eine Antwort bekommen und die war positiv. Und man hat ihm dann halt 12 Spiele zugeschickt und er konnte es dann anbieten, die quasi vorzustellen, vor Ort zu erklären mit einem kleinen Team zusammen, die jetzt nicht von Huch intern kamen, sondern halt aus der Community quasi. Und ich konnte so einiges ausprobieren.
Ich muss da mal ganz kurz einhaken. Okay. Barmbek ist ein Stadtteil von Hamburg, richtig?
Richtig.
Okay, gut, nur so für, also ich meine, ich wusste es natürlich irgendwie schon jetzt, aber nur so für die Zuhörenden. Ist so mit voller Verständlichkeit Barmbek verwendet. Ich wollte beim ersten Mal auch googeln und gucken, ob das eine Stadt ist.
Nee, das ist ein Stadtteil von Hamburg. Das ist das östlich vom Hauptbahnhof. Also nördlich von mir in etwa und östlich vom Hauptbahnhof, also nordöstlich. Ja, egal. Wer mich da verbessern will, darf das gerne tun. Ich bin da, Hamburg ist so groß, da kommt man mal ein bisschen durcheinander. Ja, Genau, das war das Hoch-Community-Event. Ziemlich cool, ziemlich familiär irgendwie auch, weil die meisten Leute kannten sich, weil dieser Spieletreff halt regelmäßig stattfindet. Und ja, coole Idee auf jeden Fall, um mal so in so einer kleinen Konstellation Hoch- oder Verlagsspiele quasi ausprobieren zu können. Auch cool von Hoch, dass sie das unterstützt haben. Also auch da gehen Grüße raus. Und das zweite Event, bei dem ich war, das war letztes Wochenende. Und zwar war das die Nordcon. Die Nordcon ist Deutschlands größte freie Con für fantastische Spiele und Literatur. Gibt's seit mehr als 20 Jahren, glaube ich, bin mir da nicht ganz sicher. Die liebe Silke aus dem Büffel und Zucker, die nämlich auch vor Ort war, weil ich fürs Büffel und Zucker da war, die hatte berichtet, dass sie seit knapp 20 Jahren auf die Nordcon geht. Also gehe ich mal davon aus, dass das in etwa stimmt. Auch da könnt ihr uns gerne verbessern, wenn das nicht stimmen sollte. Aber sie gibt es auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Und das Würfel und Zucker hat seit jeher, seitdem sie existieren, auf jeden Fall die letzten Jahre, immer einen Stand auf der Nordcon, wo wir so eine kleine Spielerausleihe haben. Also ein paar Spiele mitnehmen und sie vor Ort anbieten und natürlich auch Werbung fürs Würfel und Zucker machen. Und da durfte ich wieder mithelfen und gleichzeitig halt so ein bisschen die Messe erleben. Und die Nordcon ist so ein bisschen, also der Fokus liegt im Grunde auf Pen and Paper, Lab, alles, was fantastische Literatur angeht auch. Also auch Verlage und Illustratoren sind da. Ein paar Spieleverlage waren auch da. Und wirklich eine unglaubliche Menge an Pen and Paper oder Rollenspielverlagen, kleinen Verlagen, die ihre eigenen Rollenspiele entwickelt haben, wo es immer sehr, sehr viel Spaß macht, da so ein bisschen durch die Gegend zu schlendern. Und dieses Jahr hatten wir auch noch sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter. Das war wahrscheinlich der bislang heißeste Tag des Jahres in Hamburg. Und es war wieder ziemlich cool. Ich konnte auch wieder ein bisschen was Neues entdecken und auch das ein oder andere Pen and Paper quasi in meinen Bestand aufnehmen. Also es ist ein Pen and Paper, aber man möchte das ja immer so ein bisschen blumiger formulieren.
Ja, ich muss sagen, ich mag das auch immer ganz gern auf solchen Veranstaltungen ein bisschen über den Tellerrand rausgucken. Wir waren ja auch gemeinsam auf der Polaris Convention in Hamburg und man sieht halt einfach noch andere Dinge aus diesem Nerd-Bereich, wenn wir es jetzt mal so formulieren. Das ist ja nicht böse gemeint, sondern Nerdsein ist cool, so. Und ich bin jetzt nicht der große Pen-and-Paper-Spieler, leider. Ich hätte richtig Bock drauf, aber habe nicht so richtig die Gruppe. Aber ich fände das, glaube ich, dann auch spannend, einfach mal zu gucken, was es für Systeme gibt oder eben einfach Stories, weil ich meine, klar, vieles spielt einfach in diesem Dungeons and Dragons 5. Edition System. Das ist ja, gibt's ja eine Lizenz. Und dann kannst du da ja auch im Prinzip deine Welt, deine Story draufkleben. Aber ja, welches Rollenspiel ist es denn geworden, was du dir mitgenommen hast, wenn ich fragen darf? Wie heißt das denn?
Ich habe das Grundwerk letztes Jahr schon gekauft und wir haben es auch schon ausprobiert. Wir haben jetzt den Bestand nur ein bisschen erhöht. Das heißt New Hong Kong Story und ist, so wie es genau klingt, ein Martial Arts Setting, nenne ich das jetzt mal. Kommt vom Black Mask Verlag, ich glaube aus der Nähe von Karlsruhe. Und ja, es geht im Grunde darum, 80er Jahre Hongkong Actionfilme nachzuspielen als Stuntman und Schauspieler.
Ja, also ich muss sagen, du hast gesagt, so wie es im ersten Moment klingt, wenn ich ehrlich bin, habe ich aufgrund von, also in Städten heißt so halt gerne auch mal ein Asia-Imbiss. Ehrlich gesagt, habe ich an sowas gedacht, aber natürlich gibt Martial Arts mehr Sinn wegen diesen alten Filmen, die ich nie irgendwas von gesehen habe. Aber ja, spannend auf jeden Fall. Also ja, kannst ja irgendwann mal berichten, wenn ihr noch ein paar Runden damit gespielt habt, können wir ja mal vielleicht irgendwie vorher auch noch ein bisschen drüber reden. Wobei wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie sehr das verwoben ist, Brettspielen und Pen and Paper. Ich glaube schon, also höre ich immer wieder, dass Leute beides machen. Ich habe im Studium dann irgendwie viele Leute kennengelernt, wo Pen and Paper nur gemacht wird und gar nicht groß Brettspielen, weil das irgendwie so viel freier ist. Ne? Klar gibt es ein Regelwerk, aber im Grunde genommen kannst du halt sehr frei Dinge machen und dieses Schauspiel und so macht ganz vielen Leuten Spaß. Da trifft man, gerade im Studium irgendwie spielt gefühlt jeder Dungeons and Dragons oder das Schwarze Auge oder so.
Ja, ich glaube, die Schnittpunkte sind gar nicht so wenige vorhanden. Ich glaube, es ist halt einfach eine andere Art, sich mit dem Thema Spielen auseinanderzusetzen. Nicht nur vom Regelwerk her, sondern auch, dass meine Erfahrung ist, wenn du Langzeit-Brettspieler bist, heißt das nicht, dass du Pen and Paper spielen kannst oder auch möchtest, weil es natürlich deutlich mehr mit Rollenfindung zu tun hat, auch mit einer extrovertierten Art, weil du es ja ausspielen musst sehr häufig. Und da kommt es dann sehr drauf an, ob du einen vernünftigen Spielleiter hast, der dann so ein bisschen die Rolle von einem sehr, sehr guten Regelbuch einnimmt. Nämlich, also beim Eurogame gibt es halt die Regel, die bringt dir jemand bei und dann spielt man danach. Und du hast selten mal die Situation, dass du wirklich vor Auslegungsfragen gestellt wirst, sondern es gibt bei guten Anleitungen, gibt es in der Regel eine Antwort auf deine Frage. Und bei Pen and Paper ist es halt dein Spielleiter, der die Antwort hat. Und der hat natürlich eine gewisse Freiheit und der hat natürlich dementsprechend auch natürlich auch die Möglichkeit, in Situationen entsprechend zu reagieren, auch wenn man sich komplett abseits des Skriptes bewegt, das eigentlich mal geschrieben worden ist. Ich meistere halt seit ein paar Jahren immer mal wieder Pen and Paper und das ist halt so die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Das ist deutlich, es ist anders, es ist ganz, ganz anders. Es ist auch anders, mit fremden Leuten dann zu spielen, auf jeden Fall.
Ja, kann ich alles so, glaube ich, so gefühlt. Also ich habe auch ein paar verschiedene gespielt, aber unterschreiben vieles von der Spielleitung abhängig. Aber auch, dass die Gruppe natürlich der Spielleitung jetzt nicht Steine in den Weg werfen möchte. Ja, spannendes Thema. Wer mal Lust hat, sowas auszuprobieren, es gibt teilweise ja auch so Rollenspielclubs und so, aber es gibt zum Beispiel auch, wenn ihr aus Süddeutschland kommt, wenn ihr in Stuttgart mal auf der Messe seid, da gibt es einen Stand über Pen-and-Paper-Rollenspiele und da kann man auch ein kleines One-Shot-Abenteuer machen. Da hat man dann vorne so einen Tresen, dann hat man eine Auswahl und da gibt es halt da ganz skurrile Themen oder ganz klassische Themen, was ihr möchtet. Ihr könnt auch My Little Pony machen, Pen and Paper, oder wir hatten so Kuscheltiere, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwas passiert, eins wurde entführt und wir mussten in ein anderes Haus in der anderen Straßenseite kommen, so Toy Story-mäßig irgendwie. Und natürlich gibt's auch die klassischen Sachen und dann kann man halt, ne, wenn man mit seinen Freunden da ist, da mal hingehen und sich so kostenlos so einen One-Shot meistern lassen. Also wer da mal reinschnuppern möchte, in Stuttgart, im November ist die Messe wieder. Ansonsten gibt's das vielleicht auch bei anderen Messen, da bin ich aber nicht so wahnsinnig gut informiert. Ich würde dann mal überleiten zu den ersten Spielebesprechungen, weil wir wollen ja wieder so eine kurze, knackige Folge machen. Jetzt hatten wir wieder am Anfang ein bisschen was über Events. Das machen wir immer so, wenn wir auf einem Event waren. Das nächste Mal wird das wahrscheinlich die BerlinCon sein. Also wahrscheinlich dann im Laufe des Augusts werde ich dann über die BerlinCon berichten, wo ich dann für Huch diesmal unterwegs bin. Also unterwegs werde ich, na doch, ich werde sogar unterwegs sein. Ich werde nämlich auch irgendwelche Turniere offenbar machen. Ich hoffe, ich weiß mehr Bescheid darüber, welche Turniere ich machen werde, wie wenn ich dann da bin. Aber das ist nicht immer so. Das werden wir dann sehen. Das ist manchmal ein bisschen chaotisch. Und das ist dann aber der August. Und jetzt werden wir erstmal über Spiele sprechen. Und in den nächsten Folgen wird es dann immer Interviews geben. Ich würde einfach mal den Anfang machen, Chris, wenn das für dich in Ordnung ist.
Klar, ich wollte nur kurz einwerfen, weil du gerade Stuttgart erwähnt hast. Das Angebot gibt's in Würfel und Zucker übrigens auch. Also auch cool. Wir haben Einsteigerrunden, Pen and Paper von sehr erfahrenen Spielleitern, die das regelmäßig veranstalten, da einfach mal bei uns auf die Website gucken und dann über, wie heißt denn diese Community-Plattform? Ach Mensch, ich bin nicht vorbereitet, was sowas
angeht. Ist das Meetup?
Ist das noch Meetup? Ja, ich glaube, es ist Meetup.
Ja. Wenn ihr es nicht geändert habt, dann ist es, glaube ich, über Meetup. Aber das findet ihr bestimmt. Wenn ihr auf die Seite von Würfel und Zucker geht, das googelt, dann kommt ihr auf die Webseite von Würfel und Zucker und dann könnt ihr mal gucken. Und ich würde auch jedem empfehlen, mal so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel auszuprobieren. Ich glaube, es gibt auch genug Leute, die dann immer dachten, hey, das wäre eine coole Sache und dann merken, ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich, weil man das ja auch sich manchmal falsch vorstellt. Aber auch das Gegenteil. Jemand, der halt denkt vielleicht, hey, weiß ich nicht, Schauspielern, und dann merkt man auch, wie viel Spiel da teilweise drin ist. Es gibt ja auch Rollenspiele, eine Paper-Rollenspiele, wo auch Karten mit dabei sind fürs Kampfsystem und so. Also es gibt durchaus auch richtige Kampfsysteme teilweise in solchen Spielen. Ich würde jetzt mal anfangen mit der ersten Spielbesprechung. Ein Spiel, das du sicherlich nicht gespielt hast, würde ich jetzt fast behaupten. Und zwar rede ich vom brandneuen Spiel von Rainer Knizia. Keine Frage, von Dr. Rainer Knizia gibt es nicht das eine brandneue Spiel, weil er wahrscheinlich in den letzten 3 Wochen 20 released hat. Illustriert ist es von Sonja Müller, erschienen ist es bei Amigo. Es ist ab 8 Jahren laut Packung, also 2 bis 6 Spieler laut Packung und 30 Minuten Spielzeit. Da komme ich aber gleich noch zu. Was macht man in Meister Makatsu? Man vermeidet Minuspunkte. Also Lama lässt grüßen, das war ja zum Spiel des Jahres nominiert. Da äußere ich mich jetzt natürlich auch nicht zu. Das ist ja, Geschmäcker sind verschieden, deswegen, ja, alles fein. Meister Makatsu ist ein Spiel, wo jeder seinen eigenen Kartenstapel bekommt. In dem eigenen Kartenstapel sind Zahlenkarten drin, mit den Zahlen 1 bis 8. jede Karte gibt es genau einmal und dann gibt es noch drei verschiedene Farben und dann haben wir 24 Karten. Dann mischen wir unseren Stapel, jeder macht das für sich, legt seinen Stapel vor sich ab, zieht vier Karten und dann beginnt natürlich eine Person und zwar die Person, die zuletzt meditiert hat übrigens. Also wenn ihr den Meister Makatsu anfangen wollt, dann meditiert mal regelmäßig, dann seid ihr das immer. Am besten direkt vor der Partie. Ja, und wenn ich dann anfangen darf, weil ich den Startmarker habe, dann spiele ich eine Karte aus, offen. Und dann wird das reihum, wenn das die anderen, die mitspielen, auch machen. Und dann, wenn ich wieder dran bin, spiele ich eine zweite Karte daneben. Und dann machen die anderen das auch wieder. Und dann hat jeder halt zwei Karten gespielt. Und es gibt ja drei Farben, habe ich gesagt. Also jeder hat einen eigenen Stapel und hat da ja die drei Farben und die Zahlen dann von 1 bis 8. Und jetzt gucken wir, wer hat denn die höchste Karte in einer Farbe gespielt. Wenn eine Farbe nicht gespielt worden ist, ist das natürlich keine. Und ansonsten, ne, vielleicht habe ich direkt angefangen mit einer lila 5 und dann hat wer anders aber noch eine lila 7 gespielt und der andere hat gar keine lila Karten gespielt. Dann habe ich offenbar nicht mehr die höchste lila Karte, sondern die Person, die die 7 gespielt hat. Und die kriegt dann einen Minuspunkt und den Startmarker. Muss die nächste Runde also anfangen. Das ist in dem Spiel wirklich kein Vorteil. Und genauso ist das mit den zwei anderen Farben. Die eine Farbe gibt sogar zwei Minuspunkte, wenn ich da die höchste Karte gespielt habe in der Runde. Klar ist aber auch, im Laufe des Spiels werde ich fast alle Karten ausspielen. Das heißt, wenn ich in der ersten Runde die Minuspunkte schön vermeide, dafür aber noch die ganzen hohen Karten habe, die ich nicht gespielt habe, nun ja, dann werde ich halt in der zweiten oder dritten Runde meine hohen Karten noch ausspielen müssen. In der zweiten und dritten Runde gibt es deutlich mehr Minuspunkte noch. Von daher ist es vielleicht auch klug, in der ersten Runde eher ein bisschen die Minuspunkte einzusammeln und dafür ist man vielleicht die hohen Karten los. Kommt natürlich auch immer drauf an, was man in der Hand hat. Vier Karten auf der Hand, zwei davon spielt man. Die anderen zwei legt man verdeckt auf die Seite. Die werden dann später noch ins Spiel kommen. Und die, die man gespielt hat, die sind permanent raus. Mir hat das Spiel eigentlich ziemlich gut gefallen. Es ist halt irgendwie lustig. Es hat so Trash-Talk-Charakter. Schnell zu zweit muss ich sagen, dass es nicht so viel Sinn ergibt. Zu dritt ist es halt schon wieder was anderes. Ich habe es nicht zu sechst oder fünft gespielt. Da wird es, glaube ich, richtig übel chaotisch. Da kann man ganz wenig kontrollieren. Witzigerweise haben wir einmal versucht, einen vierten fiktiven Spieler einzubauen, der einfach zufällig Karten ausgelegt hat. Wir haben geguckt, ob man das Spiel auch einfach mit random Karten ziehen gewinnen kann. Ich vermute fast, dass es theoretisch immer noch geht mit zufälligen Karten, aber nur in seltenen Fällen. Also ich meine, keine Ahnung, wenn ich das 100-mal mache, dann wird vielleicht der Bot-Spieler, den es eigentlich nicht gibt, der zufällig Karten aufdeckt, vielleicht auch mal gewinnen. Aber in unserem Fall war das so, dass der einfach nur Tonnen an Minuspunkten gesammelt hat und richtig doof gespielt hat, weil es halt random war. Also dann kann ich halt sagen, es macht schon was aus, was für Karten man spielt. Es ist natürlich auch viel Glück dabei, keine Frage. Es ist halt so ein Kartenablegespiel am Ende, wo man auch Glück und Pech haben kann, je nachdem, was für Karten man gerade zieht. Und man muss halt so ein bisschen gucken, wenn ich diese Runde jetzt nur hohe Karten auf der Hand habe, okay, ärgere ich mich, weil ich weiß, ich werde auf jeden Fall viele Minuspunkte sammeln, aber vielleicht habe ich wenigstens zwei hohe Karten in der gleichen Farbe ausliegen. Ne? Weil das Problem ist ja, wenn ich jetzt nur die orange 8 habe und meine anderen drei Karten sind lila und ich dann die orange 8 spiele und damit halt wahrscheinlich die höchste orange Karte gespielt habe und fett Minuspunkte einsammle, dann muss ich aber ja noch eine zweite Karte spielen. Und dann muss die natürlich lila sein, weil ich nur noch lila auf der Hand habe. Und dann muss ich halt vermeiden, da auch noch die Minuspunkte einzukassieren. Also, so ein typisches, kleines Amigo-Kartenspiel. Übrigens in einer relativ großen Schachtel. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich glaube, es sind ein bisschen mehr. Man kann es mit zu sechs Leuten spielen. Das heißt, wir haben 6x24 Karten. Deswegen haben sie, glaube ich, so eine Exit-Schachtelgröße ist das. Ja, draus gemacht. Ein lustiges Kartenablegespiel, nicht zu ernst nehmen, aber trotzdem taktisch ein bisschen überlegen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen in die Kritik übergehen darf, noch zuletzt. Also Startspieler zu sein oder Startspielerin in dem Spiel ist einfach fürchterlich. Also das Ding ist, niemand möchte beginnen. Weil wenn ich anfange mit einer Farbe, können die anderen halt die gleiche Farbe auch spielen, idealerweise vielleicht sogar noch drunter. Und der Startspieler wechselt nur, wenn lila gespielt wird. So. Weil auf den lila Karten ist nicht nur ein Minuspunkt abgebildet, sondern auch noch Meister Makatsu. Das ist der Startspielermarker. Und das ist ein bisschen, ja, ärgerlich. Weil wenn man zu dritt spielt und ja, irgendwie er muss halt anfangen, dann ist das meines Erachtens schon ein ziemlicher Nachteil. Weil die anderen Leute alles tun werden, um zu vermeiden, dass sie Meister Makatsu bekommen, also den Startspielermarker. Ja, also beginnen im Spiel meines Erachtens ein großer Nachteil. Das hat sich so rauskristallisiert nach einigen Partien, zu zweit sowieso, zu dritt auch und ja, zu viert. Und ja, wäre so ein Kritikpunkt. Ansonsten, ja, Standardmaterial, Karten, Pappchips und bin ich gerade überlegen, ich hatte noch irgendwas, was mir nicht so gut gefallen hat. Tja, ich frage dich erstmal kurz, Chris, hast du Meister Makatsu schon gespielt oder davon wenigstens gehört?
Ich habe es in unserer Vorbesprechung quasi durch das Blick ins Skript das erste Mal gelesen überhaupt. Ich habe es mir gerade einmal bei BGG angeguckt und ja, sieht ganz putzig aus. Ja, mehr kann ich und will ich aber nicht sagen.
Ja, das ist okay. Es ist hübsch illustriert, muss ich sagen, von Sonja Müller. Ich mag dieses und so asiatische, so Ninja-Tiere halt. Die sind echt putzig illustriert. Genau, und eins muss ich noch an Kritik sagen. Ich habe jetzt mir die Anleitung genommen und ich muss das eigentlich fast vorlesen. Das ist nämlich wirklich witzig. Am Ende des Spiels steht da, zählt nun alle Minuspunkte auf euren Chips zusammen. Wer die wenigsten Minuspunkte hat, gewinnt. Ja, soweit so gut. Jetzt gibt's aber gegebenenfalls noch Gleichstände. Und jetzt lese ich hier vor, haben mehrere von euch die wenigsten Minuspunkte, gewinnt die Person, bei der Meister Makatsu steht. Also die Person, die diesen Startmarker inzwischen hat. So. Und da steht extra noch dabei, unabhängig davon, wer wie viele Minuspunkte hat. Und das ist eine Regel, die ich nicht nachvollziehen kann. Weil es würde bedeuten, wenn zwei Personen minus 8 Punkte haben, einer hat minus 20 und einer hat minus 50. Und der minus 50 hat, hat Meister Makatsu, also am Spielende dann den Startmarker, dann gewinnt der. Bin's nur ich oder ist das eine weirde Regel bei Unentschieden?
Ich finde, es klingt so, als ob der erste Teil dessen, was du vorgelesen hast, den zweiten nicht mehr deckt. Also der erste ist ja, wenn es ein Unentschieden gibt.
Genau, wenn mehrere die wenigsten Minuspunkte haben, also ein Unentschieden um den Sieg quasi.
Genau, und dann würde ich lesen, okay, wenn von diesem Unentschieden jetzt gewinnt derjenige, der dann diesen Marker hat und nicht von allen Mitspielenden.
Das steht da aber nicht. Da steht, gewinnt die Person, bei der Meister Makatsu steht, unabhängig davon, wer wie viele Minuspunkte hat. Es kann ja auch gut sein, dass bei den beiden Personen, die wenigsten Minuspunkte haben, oder bei den drei Personen, dass da Meister Makatsu gar nicht steht, sondern eben bei irgendeiner anderen Person. Deswegen ist das ziemlich klar formuliert. Es gewinnt die Person, bei der Meister Makatsu steht, unabhängig davon, wer wie viele Minuspunkte hat. Also es ist schon eindeutig formuliert eigentlich. Also da gibt es meines Erachtens keinen Interpretationsspielraum, weil es klar formuliert ist.
Okay, ja. Dann ist es schwierig.
Anyway, machen wir weiter. Genau, dann hast du uns ein Spiel mitgebracht.
Ja, in die gleiche Richtung bewegt sich auch mein erstes Spiel. Ich konnte nämlich bei dem Huch-Event, habe ich ja vorhin schon berichtet, ein bisschen Huch-Neuheiten oder Huch-Verlagsprogramm spielen. Und du wirst wahrscheinlich in Berlin ebenfalls mit diesem Spiel konfrontiert werden. Es geht nämlich um Avant-Carte. Das Wortspiel ist intendiert. Es ist ein Kartenspiel von Mary Flanagan und Max Seidmann und illustriert von Ishita Barneji. Und Avant-Carte sieht erstmal, wenn ihr diese Box seht, sehr abstrakt aus. Da sind so verschiedene Augen und abstrakte Gesichtsformen drauf. Und es geht auch im Grunde darum, dass jeder von den Mitspielenden eine Kunstgalerie aufbauen will mit seinen Karten. Und für die besten Kunstgalerien es immer Auszeichnungen gibt. Und wer am Ende die meisten Auszeichnungen gewonnen hat, der gewinnt das Spiel. Spielmechanisch ist es Mau Mau mit Deckbuilding. Das klingt merkwürdig, mir hat es aber ziemlich gut gefallen. Was macht man? Man hat am Anfang Startkarten, die hat jeder in der gleichen Art und Weise, nämlich Einsen und Zweien und eine 13 und eine 11. Und mit diesen Karten baut man sich jetzt nach und nach, wie es bei Deckbuilding üblich ist, ein Deck. Und zwar nach den Mau-Mau-Regeln. Was meine ich damit? Ihr zieht am Anfang einer Runde 7 Karten. Jetzt leg mich nicht drauf fest, aber ich meine, es sind 7. Und von diesen Karten müsst ihr die jetzt so ausspielen, dass ihr möglichst lange Karten aufeinander legen dürft. Und zwar nach Mau-Mau-Regeln. Das heißt, gleiche Farbe oder gleiche Zahl aufeinander. Wer das am besten schafft, der kriegt dafür Auszeichnung. Also es kriegt jeder Auszeichnung. Und zwar, wenn man es schafft, 6 Karten miteinander zu kombinieren, gibt es die erste Auszeichnung. Bei 8 Karten dann schon bei 8 Karten, ja. Jetzt bin ich gerade unsicher. Bei einer gewissen anderen Anzahl von Karten gibt es dann mehr Auszeichnungen. Und jetzt kommt das Deckbuilding-Moment mit rein. Ihr kauft nämlich für eure Galerie, die ihr jetzt ausgelegt habt, an Karten, dürft ihr neue Karten hinzukaufen. Und zwar Karten im Wert von 2 bis 7 und in einer von 6 Farben. Und wenn ihr aufgepasst habt, dann sollte euch klar sein, dass es vielleicht sinnvoll ist, gleiche Zahlen oder gleiche Farben zu sammeln. Das stimmt nämlich, weil umso wahrscheinlicher wird es, dass ihr lange Ketten an Karten zusammenbekommt. Aber die Kartennummern, also die Ziffern, haben nochmal Spezialeffekte. Und zwar jede Ziffer hat nochmal einen besonderen Spezialeffekt. Zum Beispiel bei uns war es so, dass die 2, wer die meisten 2 gespielt hat, der hat zusätzlich Geld für die Runde zum Einkaufen bekommen. Und dann gibt es halt noch Sachen, wo man dann Sachen wegschmeißen darf, also Sachen aus seinem Deck rauslöschen darf oder eine Farbe, die dann, eine 4 gilt dann zum Beispiel als Joker für jede Farbe oder jede Zahl. Und so baut man sich nach und nach quasi ein Deck von Karten zusammen, um halt immer möglichst alle Karten, die man auf der Hand hatte, in eine Reihenfolge bringen zu können, nach den beschriebenen Regeln. Ja, das ist Avantgarde. Hört sich jetzt gar nicht so unfassbar spannend an, aber ich finde es ziemlich cool, weil es diese bekannten Mechaniken miteinander gut verwebt. Es hat aber meiner Meinung nach ein sehr, sehr großes Problem. Und zwar ein Problem, was fast jeder Deckbuilder hat. Oder auch Engine-Builder. Wenn die Engine einmal läuft, ist das Spiel vorbei. Das heißt, du hast gerade genau die Karten, die du haben wolltest und stellst dich jetzt auf eine richtig gute Runde ein. Und dann endet das Spiel, weil jemand die letzte Auszeichnung nimmt. Dann ist nach dieser Runde vorbei und dann zählen wir halt einfach nur noch Punkte. Und das fühlte sich ein bisschen unbefriedigend an. Aber großes Lob gibt es auf jeden Fall für das Design des Spiels. Das Design des Spiels ist nämlich quasi, also erstmal, ich finde es ziemlich cool, es sieht schön aus, es ist irgendwie eine abstrakte Art und Weise der Darstellung, aber vor allem das Verpacken des Spiels ist super clever. Ihr braucht nämlich keine Tüten, ihr braucht keine Boxen oder irgendwas, sondern ihr klappt nacheinander den Inhalt der Box auf und jede Karte oder jede Kartenart hat einen besonderen Platz und dann klappt ihr das einfach wieder wie so eine Falttasche zusammen. Quasi Origami in nicht so kompliziert. Und das finde ich ziemlich clever, deswegen ist der Aufbau sehr, sehr schnell und das Einräumen dauert dann dementsprechend auch nicht mehr so viel. Außerdem gibt es halt noch verschiedene Fähigkeiten, nenne ich sie jetzt mal. Die nennen sich, glaube ich, offiziell irgendwie Mäzenkarten, glaube ich, die dann den Karten die verschiedenen Fähigkeiten zuordnen. Davon gibt es immer pro Zahl, glaube ich, 3 Stück. Und so ist der Wiederspielwert halt sehr hoch. Ja. Das zu Avantgarde. Hast du es schon gespielt, Christian?
Ich habe es weder gespielt, noch habe ich davon gehört, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch gerade mal bei Boardgame Geek geguckt. Ist das jetzt auf Deutsch, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist das jetzt 2025 erschienen oder ist das im letzten Jahr? Nee, das ist neu, oder? Oder täusche ich mich?
Also ich habe davon noch nie was gehört und es war, ich sehe gerade bei Boardgame Geek, das Würfel- und Zucker-Video von Silke und Mirko ist 2 Monate alt und so lange haben wir es in etwa im Café.
Okay, dann ist das wohl aus 2025, ja, die deutsche Version, ja.
Genau.
Ja, interessant. Nee, kann ich auch nichts zu sagen, aber hast mich jetzt schon neugierig gemacht, muss ich sagen. Hat bei Boardgame Geek eine 7,0, was für ein kleines Kartenspiel schon eigentlich eine gute Wertung ist, aber im Endeffekt sagt das ja immer auch nicht so mega viel aus, genauso. Also man müsste immer Filter anlegen bei kleinen Spielen, müsstest du eigentlich was draufrechnen, gefühlt. Und bei Kickstarter-Boxen müsstest du eigentlich immer eine Note abziehen oder so, aber auch das funktioniert pauschal so natürlich nicht. Ja, dann würde ich deswegen einfach mal weitermachen mit meinem nächsten Titel, weil ich halt zu Avantgarde nichts sagen kann. Und zwar möchte ich einmal kurz was sagen zu Point of View, Lost Places. Das ist ein Spiel, was vielleicht jetzt auch viele schon kennen und schon von gehört haben. Und ich hatte den Eindruck, dass es oft Ersteindrücke waren. Also was ich halt nicht, das haben jetzt nicht alle immer so dazu gesagt, ob sie es durchgespielt haben oder so. Oft waren es Ersteindrücke. Ich habe es durchgespielt mit meiner Gruppe Point of View Lost Places. Es gibt inzwischen auch einen Nachfolger, Point of View Spooky Carnival. Den habe ich noch nicht gespielt. Das Spiel ist von Haber. Autor ist Lukas Bleuel. Die Grafik ist computergeneriert, muss man dazu sagen, von Synthi Studios. Ganz kurz, Point of View ist ein Spiel, wo jeder einen Sichtschirm bekommt. In der Mitte liegt ein Kartenstapel. Wir spielen kooperativ. Der Sichtschirm zeigt einen Blick auf eine Szenerie. In unserem Fall ist das eine Insel. Wir sehen also eine Insel und da sind ganz viele Menschen und ein kaputtes Flugzeug und alles Mögliche. Und meine Gruppenmitglieder sehen auch alle diese Szenerie, aber aus einer anderen Perspektive. Deswegen heißt das Spiel halt Point of View. Hat also eine sehr niedrige Einstiegshürde, denn viel mehr müsst ihr gar nicht wissen. Ihr könnt euch so ein bisschen Wimmelbild vorstellen, denn es werden 4 Kapitel gespielt und alle spielen mit diesen Sichtschirmen. Also es wird sich jetzt nicht irgendwie zeitlich was verändern oder so. Entsprechend verändert sich auch auf der Insel nichts. Ihr seht halt einfach nur in jedem Kapitel die Insel aus einer anderen Perspektive, denn nach jedem Kapitel werden die Sichtschirme einmal im Uhrzeigersinn weitergegeben. Perfekt ist das Spiel zu viert. Zu zweit, muss ich sagen, würde ich es überhaupt nicht empfehlen. Ich habe es mal angespielt vor einigen Monaten. Zu zweit kann man völlig vergessen. Zu zweit werden, also theoretisch kann man es natürlich auch so spielen, dass jeder 2 Sichtschirme spielt, aber das funktioniert halt nicht vernünftig, weil, also du kommunizierst dann halt viel mit dir selber. Es geht ja darum, dass die Gruppe bestimmte Aufgaben löst, Dinge herausfindet. Oft wird auch zählt. Jetzt sagen wir mal, zählt alle Bäume auf der Insel, wäre die Aufgabe. Und wenn ich halt 2 Sichtschirme habe oder, was halt eigentlich der Fall ist, die Sichtschirme, wo wir keine Person haben, die mitspielt, die den Sichtschirm nehmen kann, legen wir offen aus. Naja, dann liegen halt 2 Sichtschirme offen aus und die anderen haben nur wir. Also einen habe nur ich und einen hat zum Beispiel meine Freundin, wenn ich mit der spiele. Und das, ja, defeats the purpose, würde man sagen. Der Gedanke ist der, dass die Gruppe irgendwie kommunizieren soll, was sie sieht. Und dass man vielleicht auch dann merkt, wenn man die Bäume der Insel zählt, dass man den einen Baum jetzt doppelt und dreifach gezählt hat, weil jeder aus seiner Perspektive diesen Baum sieht. Und da muss man halt die ganzen Besonderheiten beachten. Zum Beispiel hängt an dem Baum vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, eine Christbaumkugel. Ich denke mir jetzt was aus. Auch diese Aufgabe Bäume zählen gibt es in dem Spiel nicht. Ich möchte ja nichts spoilern. Man spielt dann eine Story durch, eben über 4 Kapitel. Die ist sehr witzig, mit sehr viel Humor. Die ist auch sehr albern. Ja, Lost Places. Also man hat einfach nur, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen nur so viel. Man hat eine Gruppe und diese Gruppe will diesen Lost Place eben angucken. Und dann passieren halt Dinge auf dieser Insel. Was ich kritisieren muss, ist die Grafik. Die ist computergeneriert und die ist oft sehr eckig. Und deswegen sind viele Sachen nicht genau zu erkennen. Man muss sich vorstellen, die haben wohl sicherlich Computer, so eine 3D-Szenerie gebaut und haben dann da quasi Screenshots von gemacht. Ja, weil man natürlich nur dann erreichen kann, wenn diese Szenerie wirklich in 3D existiert, dass man wirklich einfach nur verschiedene Ansichten von der gleichen Szenerie hat. Was mir gut gefallen hat, ist die generelle Idee erstmal. Man kommuniziert sehr viel. In der Mitte hat man halt einen Kartenstapel, den geht man halt durch. Man deckt eine Karte auf, jemand liest das vor. Dann kriegt man eine Aufgabe, die man lösen muss. Manchmal kriegt man auch persönliche Karten, die man nur selber anschauen darf. Zum Beispiel steht dann oben S drauf für Süden und dann darf sich halt nur der Süden diese Karte nehmen und muss dann schildern, was er da sieht. Da darf man komplett frei drüber reden. Es gibt da keine Kommunikationslimits. Es hat eine sehr niedrige Einstiegshürde, weil natürlich es eigentlich keine anderen Regeln gibt. Man kann über alles reden, man muss sich seinen Sichtschirm genau angucken, man muss diese Aufgaben lösen. Wenn man sie gelöst hat, dreht man die nächste Karte um und dann steht da die Lösung und entweder war es richtig oder falsch. Es gibt kein Wertungssystem oder so. Und es hat viel Spaß gemacht, gerade weil diese Story so albern ist und die sich auch gar nicht ernst nimmt, die Texte da, es ist total lustig, wie es dann, ja, wir machen das, was wir am besten können. Wir zählen Objekte, so. Da kommt jetzt aber halt meine Kritik, die ich sagen muss. Ich habe alle 4 Kapitel durchgespielt und es war dann teilweise ein bisschen einfallslos. Also es gab Kapitel, da ist das Nehmen von persönlichen Karten dann irgendwie fast ganz weggefallen. Mal einfach nur in der Mitte was aufgedeckt und dann war halt eine Frage, ja, wie viele, keine Ahnung, Gartenschläuche sind auf der Insel? Ich denke mir wieder was aus. Oder wie viele Felsbrocken sind auf der Insel? Und dann musste man relativ viel zählen und das war dann vielleicht ein bisschen ermüdend. Da würde ich mir wünschen, dass sie noch ein bisschen origineller werden. Grundsätzlich ist die Idee aber sehr originell von dem Spiel. Und ich habe Spooky Carnival noch nicht gespielt, den Nachfolger. Würde mir aber erhoffen, dass da eben mehr originelle Ideen drin sind. Ich glaube, man kann da noch ganz viel machen. Außerdem war es so, wir haben in relativ kurzer Zeit, innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, haben wir das Spiel durchgespielt und wir konnten uns halt, also einerseits musst du es relativ schnell durchspielen, damit du dich noch an die Story erinnerst. Und andererseits ist das Problem, dass wir dann viele Sachen, die waren uns schon aufgefallen und dann wurde eine neue Aufgabe gestellt. Ja, wo ist denn John? Und dann sage ich so, ach so, ja, den habe ich schon gesehen, der ist hier. Und dann ist das die Lösung. Punkt. Neue Karte aufdecken. Ja, richtig. John befindet sich hinter dem Motorrad. Ja, und dann gab es halt die neue Aufgabe. Aber ich muss sagen, es ist auch schon ganz gut gemacht, dass man über Dinge nicht direkt also auf Antworten bekommt. Also, Point of View, Lost Places, ich kann es empfehlen, macht Spaß, idealerweise in der Gruppe zu viert. Zu dritt geht's auch noch, ein Sichtschirm liegt dann offen. Aber es ergeben sich schon gute Diskussionen und hat Spaß gemacht. Chris, eine Frage wäre erstmal, hast du es gespielt? Und wenn die Antwort kurz und knackig nein ist, wäre jetzt für mich die Frage, ist das nicht was, was bei euch im Café gut ankommen müsste, weil es halt eigentlich auch keine Regeln hat, wenn jetzt sich so eine Vierergruppe anmeldet? Habt ihr das da und hast du schon mal das einer Gruppe empfohlen?
Erste Antwort. Ja, ich hab's schon gespielt und ich glaube sogar mit dir. Nämlich letztes Jahr auf der Polaris haben wir, glaube ich, angefangen zu spielen. Zu zweit aber, glaube ich, nur. Danach nicht mehr, weil es einfach nicht meine Art Spiel ist. Ich mag eh schon keine Wimmelbilder, deswegen ist es sehr schwierig. Wir haben es natürlich im Café. Lukas ist auch regelmäßig da beim Prototypentag und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das Point of View auch bei uns Prototypen getestet wurde, aber ich glaube im späten Stadium auf jeden Fall. Ich weiß, dass wir das früh hatten und auch früh, dass es von Lukas ist. Ich habe es auch schon Leuten gezeigt, aber nicht, weil ich drauf gekommen bin, sondern weil die Leute danach gefragt haben. Deswegen kann ich gar nicht, ich weiß, dass es gut funktioniert bei uns im Café und es ist ja auch so ein Spiel, das spielst du halt einmal eventuell durch, je nachdem, ob du jede Perspektive einmal sehen möchtest oder halt nicht. Die Resonanz ist sehr positiv. Es wurde ja auch bei uns bei den Guesses fürs Spiel des Jahres genannt von Leuten. Habe ich auch irgendwie gesehen, dass es zumindest da erwähnt werden könnte. Genau. Und ich... Genau, was mir gerade noch eingefallen ist, ich finde diese Mechanik super interessant, super spannend, gemeinsam etwas zu lösen. Das ist ja auch nichts Neues, das gibt es schon. Es gibt zum Beispiel das Spiel Perspectives, was quasi ein Mordfall oder ein Kriminalfall ist, den man dann von allen Seiten beleuchten kann. Was ich vom Thema her ein bisschen spannender finde als jetzt Lost Places oder Spooky Carnival. Aber das halt nur, also das wirklich mit Vorhalt, weiß es nicht, ich habe beides nicht durchgespielt. Du hast gerade deine Meinung dazu gesagt. Ich glaube nur mir persönlich ist es nicht mein Spiel. So. Ich finde es nicht so interessant für mich.
Ich muss sagen, ich denke, es ist halt eine originelle Idee. Deswegen hätte ich gedacht, dass es beim Spiel des Jahres vielleicht auch zumindest irgendwie in der Liste, also in der Longlist gewürdigt wird. Es ist, glaube ich, nicht ganz gut genug für meinen Begriff, so dass ich das sagen würde, es hätte auch eine Nominierung verdient. Aber ich glaube, wegen dieser kreativen Idee, und das wird sehr gut funktionieren bei Leuten, die ganz wenig spielen. Ja, deswegen hätte ich jetzt mich auch nicht gewundert, wenn es auf der Longlist gelandet wäre. Aber ja, schade, dass es da verschmäht worden ist. Aber wie gesagt, es ist auch ein bisschen, mir fehlt ein bisschen die Abwechslung. Ich hätte mir mehr erwartet, dass in den neuen Kapiteln mehr reinkommt, dass man da mehr Ideen hat. Aber das kann ja auch noch kommen. Mal gucken, ob ich das Spooky Carnival mal spiele. Der Vorteil an dem Spiel ist ja, dass man's, da geht nichts kaputt. Man gibt das dann einfach weiter, wenn man möchte. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich auch günstig irgendwo gebraucht kaufen können.
Dazu noch ein kleiner Zusatz. Wenn du mal Lust hast, Perspectives zu spielen, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Da bin ich super neugierig.
Ja, dann hoffe ich, dass wir da noch dazu kommen, ja. Jetzt hast du aber noch ein zweites Spiel auch mitgebracht. Was möchtest du uns denn als nächstes kurz vorstellen?
Auch wieder ein Hochspiel oder beziehungsweise aus dem Vertriebsprogramm.
Ja, die Episode ist hier sponsert bei Hoch, wie ich sehe, oder zumindest Chris. Geschmiert bei Hoch.
Ja, Dorian bezahlt mich dafür, der nicht von Hoch dafür bezahlt wird, dafür Werbung zu machen.
Ja, genau, in der Brettspielbranche muss sich keiner Sorgen machen, dass Leute groß geschmiert sind, weil eh keiner Geld hat, ne? Und eh keiner bezahlt wird.
Ja. Nein, es ist bei mir nicht nur Hoch. Aber das habe ich noch. Das ist nämlich Neue Ufer. Ist auch eine Neuheit von Joachim Thomé und illustriert von Nayade. Joachim Thomé ist der Autor von Wildes Weltall unter anderem, was ich ja sehr liebe, und Tribes of the Wind als so die größten Vertreter, die ich persönlich auch kenne. Und wenn du dich dran erinnerst, es gab mal vor ein paar Jahren ein NSV-Spiel, das heißt Silver and Gold.
Ah, da gibt's sogar einen Nachfolger zu Silver and Gold Pyramids, der noch gar nicht so alt ist auch.
Richtig, genau. Und Silver and Gold, daran erinnert ein neue Ufer, wenn man spielt, denn es hat eine ähnliche Mechanik. Du hast am Anfang eine Insel vor dir, diese Inseln sind alle unterschiedlich und auf diesen Inseln gibt es Sachen zu sammeln. Und wenn du die gesammelt hast, dann bekommst du dafür Punkte. Du kannst dich immer entscheiden, wenn du quasi nicht die Insel komplett erkundet hast, sondern von einem Boot zum anderen Boot, also quasi den Ausgang zur Insel gefunden hast, kannst du dich entscheiden, eine neue Insel zu nehmen und halt einen neuen Plan vor dir liegen zu haben. Und das gibt halt später auch noch mal Punkte für den größten Entdecker, der die meisten dieser Inselkarten quasi durchgespielt hat. So, anders als bei Silver und Gold, wo ja immer eine Karte für alle aufgedeckt wird, ist jetzt aber ein Draft-Mechanismus mit drin. Du kriegst nämlich zwei Karten und du darfst dir jetzt von diesen zwei Karten immer die oberste freie Zeile aussuchen und eine davon quasi also nutzen, um damit Terrainarten auf deiner Insel zu erkunden. So ein bisschen wie bei die Gilde der fahrenden Händler. The Guild of the Merchants Explorers, genau. Ich bin so schlecht manchmal mit deutschen Übersetzungen, wenn ich das englische Original im Schrank habe. Es ist ganz schlimm. Genau, also du möchtest dann halt verschiedene Terrainarten quasi erkunden und dann gibt es da so Bonusse für. Du kannst so Jade-Affen, so Tempel, keine Ahnung, wie es auch immer heißt, kannst du bekommen. Dafür gibt es dann was und es gibt irgendwie, wenn du alle Wüstenteile erobert oder erkundet hast, dann bekommst du dafür auch nochmal Punkte. Und durch diese Draft-Mechanik kriegst du halt immer wieder neue Sachen. Die Leute lassen dir halt unter Umständen nur Sachen, die du jetzt gerade nicht so gut gebrauchen kannst, übrig. Aber du kannst natürlich auch selbst entscheiden und überlegen, mir ist es gerade egal, was ich davon nehme, aber was tut denn meinem nachfolgenden Mitspieler vielleicht weh, weil er das dann nicht gut nutzen kann? Also man kann so spielen, muss man aber nicht. Im Grunde ist es dann aber Silver und Gold in deutlich komplexer und größer. Es dauert auch ein bisschen länger. Das Spiel ist nämlich zu Ende, wenn man eine gewisse Anzahl an Karten durchgespielt hat. Und dann wird das Spielende eingeläutet und dann schaut man am Ende nur noch, wer die meisten Punkte gemacht hat. Punkte sammelt man vor allem während des Spielens, weil halt die ganze Zeit immer alle alles gleichzeitig machen. Und da wieder das typische Draft-Problem. Man muss am Tisch darauf achten, dass alle in der gleichen Runde sind. Und das funktioniert nur so semi, weil es halt keine richtigen Wechsel gibt. Also es gibt keine, ja, jetzt sind wir in Runde X. Du kannst es nicht nachvollziehen, weil es sein kann, dass die eine Karte, auf der schon alle drei Reihen abgestrichen worden sind, weil die alle genutzt worden sind, schon raus ist und du kannst nicht nachvollziehen, in welcher Runde wir jetzt sind. Das heißt, man muss immer so ein bisschen aufeinander Acht geben. Mir hat es insgesamt aber sehr gut gefallen, vor allem wenn man so kleinere Flip and Rides oder ja, ich weiß nicht, es ist kein richtiges Flip and Write, aber Draft and Write mag, wird man da sehr viel Freude mit haben. Und vor allem für Leute, die wirklich Silver und Gold, so wie ich in meiner Anfangszeit als Brettspieler, sehr gerne gespielt habe, hat es mich nochmal abgeholt. Ist ein schönes kleines Ding, vermutlich jetzt auch nicht, also die Box ist so ein bisschen so groß wie Welcome to, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen dicker. War auch mal ein Flip-and-Ride-Spiel, was später bei Pegasus rauskam. Und ja, das schon zu diesem also schon relativ kleinen Spiel, was aber mir Freude bereitet hat und ich es auch jedem nur empfehlen kann, es mal auszuprobieren, wenn man die Chance dazu hat. Christian, du hast wahrscheinlich auch davon noch nicht gehört.
Ich habe es noch nicht gespielt, möchte es aber unbedingt mal spielen. Also Neue Ufer werde ich mir bestimmt noch anschauen. Irgendwie gefällt mir auch die Grafik, die ist so ein bisschen quietschig bunt, aber Nayade ist die Illustratorin auch von, müsste sowohl Tokaido illustriert haben, soweit ich weiß, als auch das, jetzt fällt es mir nicht ein, genau, Nayade hat auf jeden Fall Tokaido und Namiji, genau, illustriert und auch noch ein paar andere Sachen. Ja, ganz relativ bekannte Spiele eigentlich von Funforge im Original und inzwischen ist Tokaido ja bei Stonemaier Games gelandet, ganz neu. Ich habe aber noch ein drittes Spiel mitgebracht, wo ich jetzt kurz drüber rede. Und die anderen beiden Spiele, da waren das schon ein bisschen mehr als Ersteindruck. Jetzt komme ich zu einem Spiel, was ich nur einmal gespielt habe. Ein ja leichtes Kennerspiel, gehobenes Familienspiel, ganz neu, ganz frisch erschienen. Und zwar heißt das Sierra Nevada, Wandern auf dem John Muir Trail. Das ist ein Trail, der eben in der Sierra Nevada ist, also ein Wanderweg, ein Fernwanderweg, den ich auch sehr gerne mal laufen möchte. Der ist 344 Kilometer lang. Im Original heißt dieses Spiel eigentlich Trailblazer, The John Muir Trail. Das war ein Kickstarter, ist jetzt vor wenigen Monaten, glaube ich, ausgeliefert worden. Und jetzt ganz neu ist die deutsche Retail-Edition bei Skellig Games erschienen. Das Spiel ist illustriert von Andrew Bosley, der das mal wieder sehr schön illustriert hat. Vor allem das Cover, Illustrator von Everdell unter anderem und auch Tapestry, also inzwischen sehr bekannter Illustrator, wahrscheinlich auch kein günstiger. Und der Designer ist Dan R. Rice III. Ja, also er möchte nicht gerne The Third heißen. Vor allem, wenn du das endlos weiterführst, dann heißt du irgendwann, keine Ahnung, The 51st oder so. Naja, ein mir nicht bekannter Autor. Ich kann natürlich auch mal hier bei Boardgame Geek eben draufklicken und sehe, dass er ja Folgendes gemacht hat oder noch machen wird. Da habe ich vorher noch nicht draufgeklickt, aber ja, Trailblazer, The Arizona Trail, das war scheinbar auch schon auf Kickstarter. Trailblazer, The Colorado Trail wird es auch noch geben, 2026. Ja, das habe ich kommen sehen, habe ich mir schon gedacht, bei der Benennung, dass man einfach andere Trails reinmacht. Also er hat nur Trailblazer gemacht oder halt auf Deutsch Sierra Nevada wandern auf dem John Muir Trail. Das Spiel ist ein Worker-Placement-Spiel. Das heißt, naja, die allermeisten, würde ich sagen, die zuhören, kennen das. Das heißt, ihr habt in dem Falle so Chips mit so Wanderstiefeln drauf und das sind eure Arbeiter und die legt ihr auf ein Feld auf dem sehr großen, unnötig großen Spielplan. Und da bekommt ihr auf diesem Feld dann, naja, Ressourcen, was man halt so macht beim Wandern. Ne? Man bekommt Ressourcen, Wind, Wald oder eine Erde heißt es, glaube ich, oder Feuer, ja, was man halt so braucht beim Wandern. Jetzt merkt ihr schon ein bisschen, so thematisch fällt das Ding ziemlich auseinander. Und das muss ich auch ganz klar sagen. Wir haben eine Figur und die wandert über diesen Trail. Und das Spiel ist auch im Prinzip vorbei, wenn man am Ende das Ziel erreicht hat oder wenn beide das Ziel erreicht haben. Das ist jetzt, ich gehe mal nicht in die Details. Was uns aufgefallen ist, schon nach der Hälfte des Spiels, dass das Spiel eine ordentliche Spielzeit hat. Das heißt, jede Runde machen wir eigentlich Folgendes. Wir setzen unseren Marker auf, also erstmal wird ein Wetter aufgedeckt. Es kann gegebenenfalls teurer sein, in der aktuellen Runde zu wandern. Dann wandert man halt später. Im Prinzip spielt man über 12 Runden und muss nur 10 Wanderschritte gehen. Das heißt, man kann auch in 2 Runden das Wandern mal weglassen. Und wenn das Wetter halt gerade ungünstig ist, wandern wir halt nicht, weil wir vielleicht die extra Ressource nicht haben. Ehrlich gesagt war aber der Großteil des Spiels einfach sonnig oder nur bewölkt. Da ist gar nichts passiert. Das heißt, wir haben jedes Mal dieses Plättchen aufgedeckt und es ist halt nichts passiert. Weil die allermeisten Plättchen halt keinen Wandernachteil liefern, also kein schlechtes Wetter drauf haben. Dann gibt es noch eine Leiste, die man hochgehen kann und eben noch diese Arbeitereinsatzfelder. Über diese Felder nimmt man dann zum Beispiel Karten. Für die Karte bekomme ich dann gegebenenfalls einen Bonus, also Siegpunkte oder neue Ressourcen. Und teilweise bekommt man auch Ausrüstung. Wir haben ein persönliches Tableau, da legen wir die Ausrüstung drauf. Die Ausrüstung sind eigentlich bloß, naja, verschiedene Symbole. Das heißt, im Laufe des Spiels, also ich habe vor mir einen Haufen liegen mit meinen Ausrüstungsplättchen. Und wenn ich eine Karte spiele, wo zum Beispiel das Satellitentelefon drauf ist, zum ersten Mal eine Karte spiele, wo das Satellitentelefon drauf ist, dann bekomme ich halt das Satellitentelefon und lege das auf mein Tableau. Sieht erstmal gar nichts. Und das ist auch nur irgendein Symbol. Es geht bloß darum, der Mechanismus dahinter ist, wenn ich jetzt im Laufe des Spiels eine weitere Karte spiele mit dem Satellitentelefon, dann gehe ich auf der, wie auch immer sie heißt, auf der Höhenprofilleiste einen Schritt weiter. Statt das Satellitentelefon zu bekommen, weil das habe ich ja dann schon. Das Ganze fühlt sich thematisch richtig aufgeklebt an. Da könnte alles Mögliche drauf sein. Und es fühlt sich auch nicht an, als würde man wandern. Die Karten, von denen ich gerade schon gesprochen habe, da muss man einfach nur verschiedene sammeln. Dann bekommt man möglichst viele Siegpunkte. Das ist also ein Set-Collection-Mechanismus. Im Grunde genommen mache ich in dem Spiel jede Runde wenig anderes, als Ressourcen nehmen und sie dann ausgeben fürs Wandern oder fürs Karten sammeln und damit auch Siegpunkte. Das hat sich relativ gleichförmig angefühlt. Am Ende jeder Spielrunde, die Spielrunde ist dann zu Ende, wenn beide alle ihre Arbeiter platziert haben, am Anfang sind das 3, muss man sich noch ernähren, man muss einmal trinken, einmal essen, da gibt's dann auch ein Feld, da kann ich trinken oder Essen einsammeln. Über die angesprochene Höhenprofilleiste komme ich an bestimmten Stellen, an bestimmten Feldern noch Boni, keine Ahnung, auf Feld, ich habe es hier vor mir liegen, auf Feld 6 bekomme ich einen weiteren Worker, also habe dann 4 so Schuhmarker, mit denen ich auf diese Felder gehen kann. Also ich kriege die nach der Runde natürlich immer wieder. Und wenn eine neue Runde beginnt, habe ich halt wieder meine ganzen Schuhmarker und kann halt wieder, ja, Worker Placement halt, wieder auf die Felder gehen und mir neue Ressourcen holen. Und dann kann ich noch Highlights anschauen, da lege ich einen Marker halt irgendwo drauf, gebe Ressourcen ab und bekomme dafür eine hübsch illustrierte, übergroße Karte, wo Siegpunkte drauf sind. Es ist okay, es ist kein schlechtes Spiel. Wir haben nach der Hälfte des Spiels schon gemerkt, das wird ganz schön lange dauern. Obwohl man eigentlich mehr oder weniger immer das Gleiche macht. Es hat für mich keine wirkliche Innovation. Es ist hübsch illustriert, aber auch nicht immer zweckmäßig. Also ich muss sagen, redaktionell sind so ein paar Sachen drin, die ich schwierig fand. Das ist auf die Spielhilfen geben meines Erachtens nicht wirklich alles wieder, was notwendig ist. Also mit denen alleine bin ich jetzt nicht so wahnsinnig gut ausgestattet, sondern im Endeffekt muss ich immer wieder in die Anleitung gucken. Der ganze Spielaufbau ist echt enorm groß. Das heißt, diese Karten, die Highlight-Karten, wo ich eigentlich halt nur Ressourcen eintausche für Siegpunkte oder für Equipment oder beides. Da ist eine riesige Illustration drauf und sie nimmt unglaublich viel Platz weg und davon sammle ich halt einige im Spiel. Das Board ist riesengroß. Dann gibt's noch ein vernünftig großes Tableau. Also es ist ein riesen Spielaufbau für nicht so mega viel Spielinhalt. Ich muss sagen, dass ich jetzt ein bisschen underwhelmed war nach einer Partie. Ich werde auf jeden Fall noch eine zweite Partie spielen. Und bin dann gespannt, ob ich mich vielleicht auch total irre. Ich glaube es aber nicht, weil es war in der ersten Partie schon so, dass man halt die ganze Zeit mehr oder weniger das Gleiche gemacht hat. Man sammelt Ressourcen ein und gibt sie wieder aus. So. Bisschen Timing ist noch relevant, dass man guckt, dass man natürlich, klar, es gibt ein paar Rennen, wer zuerst seinen Rucksack mit seinem Equipment voll gemacht hat oder da bestimmte Mengen an Equipment schon gesammelt hat, an verschiedenen Equipment, also Ausrüstungsgegenständen, der bekommt halt noch irgendwelche Boni oder die meisten Siegpunkte, weil er vor der anderen Person oder den anderen Personen da war, das vollgemacht hat. Auf dem Board ist auch nicht abgebildet zum Beispiel, dass man auf dieser Kartenauslage wird am Ende der Runde die Karte ganz links immer abgeworfen. Das kann man eigentlich relativ elegant auch auf dem Board abbilden und dass dann die Karten immer, wenn eine zwischendrin genommen wurde, dass das nachgeschoben wird und dann aufgefüllt wird von vorne. Auch das könnte man ja grafisch auf dem Board abbilden und das zieht sich so ein bisschen durch, ehrlich gesagt, dass man hier, glaube ich, vor allem auf die schöne Grafik und dieses Wanderthema gesetzt hat, obwohl dieses Thema eigentlich nicht wirklich vorhanden ist. Wer ein Wanderspiel haben möchte, da würde ich jetzt eher Parks empfehlen, das gut funktioniert, deutlich weniger Spielaufbau, toll ausgestattet, sieht auch hübsch aus, finde ich deutlich reizvoller. Aber ich werde noch eine weitere Partie spielen und wenn es in der zweiten dann auch nicht überzeugt, dann ist halt, Sierra Nevada wandern auf dem John Muir Trail auf Deutsch bei Skellig Games halt für mich dann vielleicht nicht das richtige Spiel. Es funktioniert.
Ich musste auch die ganze Zeit dazu gesprochen hast, an Parks denken und da dachte so, okay, ich habe das in den letzten Jahren so ein bisschen mit so einem, skeptischen Blick verfolgt, nämlich dass immer mehr Spiele rauskamen, die auf diesen wir gehen durch Nationalparks oder wir wandern irgendwo lang aufspringen wollten. Und niemand hat es bislang, also wie gesagt, es kann sich ja alles noch ändern, aber niemand hat es bislang so elegant und so mechanisch gut wie Parks gemacht. Ich würde dir da wahrscheinlich zustimmen. Ich finde es, also ich habe es auch vorher nicht besonders spannend für mich persönlich, für meinen Spielegeschmack gefunden. Aber ich bin gespannt, was du berichtest von der Zweitpartie, wenn du sie dann gespielt hast, auf jeden Fall.
Ja, was ich auch noch sagen muss, ich habe die Anleitung nicht selber gelesen, aber der Freund, der die Anleitung gelesen hat, auch ein Vielspieler, der meinte auch, okay, das ist eigentlich ein ziemlich simples Spiel, aber diese Anleitung ist einfach ausführlicher und trotzdem teilweise nicht ganz genau, als sie sein müsste. Also es ist irgendwie für ganz einfache Erklärungen, hat er gesagt, wird halt sehr viel Text verwendet. Es ist eine relativ lange Anleitung, es hat jetzt insgesamt irgendwie 16 Seiten. Ja, Ende des Spiels ist auf Seite 14, also da ist jetzt nicht irgendwie, das Spiel hat keinen Solo-Modus, soweit ich sehe. Das heißt, es ist einfach wohl wirklich 16 Seiten Anleitung fast. Ein klein bisschen über den John Muir Trail ist auf der letzten Seite noch drauf, aber ja, für ein wirklich am Ende relativ simples Spiel. Gut, Chris, hast du noch ein drittes Spiel? Ich bin von meiner Seite her nämlich durch für heute.
Ja, ich habe noch eins und es kommt nicht von Huch.
Oha.
Zur Überraschung aller. Ich habe das Gefühl, ich bin heute die deutlich positivere Seite von uns beiden, was meine Spielbesprechung angeht. Ich habe nämlich Ein weiteres Spiel, was mir sehr gut gefällt, aber was ich sagen muss, wahrscheinlich sehr Geschmackssache ist. Es geht um Blueprints of Mad King Ludwig oder Blueprints, ja, ich übersetze es jetzt mal nicht, weil ich glaube, Blaukopien hört sich komisch an und Blueprints ist, glaube ich, auch einfach ein geschützter Begriff im Sinne von dem, was es ist. Kommt von Ted Alsbach, rausgekommen bei Bézier Games und illustriert von Ron McDonald, glaube ich. Ich hatte es gerade nachgeguckt, aber natürlich kann ich mir nichts merken. Aber auf jeden Fall Roland McDonald illustriert, der unter anderem schon diese ganzen Undaunted-Spiele gemacht hat und illustriert hat und Final Girl. Und Blueprints of Mad King Ludwig ist das Flip and Ride von Die Schlösser von King Ludwig, was 2014, glaube ich, schon rauskam und ganz viele Adaptionen mittlerweile hat in diesem Universum. Eins meiner Lieblingsspiele, und ich weiß, dass Christian das auch sehr, sehr gut gefällt, ist Zwischen zwei Schlössern, damals bei Feuerland rausgekommen. Und es geht im Grunde darum, dass jeder Spieler ein Blueprint vor sich liegen hat, also quasi einen noch zu planenden Bauplan, auf dem ihr euer Schloss plant. Und der Clou an der Geschichte ist, dass das Papier, auf dem ihr euer Schloss planen werdet, so semi-transparent ist. Das heißt, ihr schiebt quasi den Teil des Gebäudes, also den Raum, den ihr in dieser Runde bauen wollt und baut, schiebt ihr unter dieses transparente Blatt und dann könnt ihr das entsprechend ansetzen und drehen und gucken, wie es passt. Dabei gibt es eigentlich nur eine bestehende Regel, Türen an Türen, also beziehungsweise nicht Türen an Türen, sondern der Raum muss von eurer Lobby aus wieder erreichbar sein und dann malt ihr diesen Raum in der entsprechenden Farbe aus. Und wenn ihr diesen Raum jetzt vervollständigt, dann gibt euch der Raum eine Aktion oder ein Bonus. Der besteht zum Beispiel ähnlich wie bei Zwischen zwei Schlössern aus so Bonuskarten, die man bekommen kann oder man ist direkt nochmal dran oder man darf zum Beispiel einen Burggraben um euer Schloss ziehen, was Punkte bringen kann. Oder aber ihr dürft euer Lot erweitern. Und zwar habt ihr am Anfang nur einen eingegrenzten Bereich dieses Blattes zur Verfügung. Und immer wenn ihr ein Gartengebiet abschließt, also einen grünen Raum, dann bekommt ihr entsprechend die Möglichkeit, eins eurer Lots nach hinten zu verschieben. Das heißt, mehr Platz zum potenziellen weiteren Bauen zu haben. So, das vom Grundprinzip. Das geht so lange, das geht 10 Runden. Und dann schaut man am Ende, wer die meisten Punkte gemacht hat. Der Clou an dem Spiel ist erstens, es gibt Punkte für die gebauten Gebäude, gebauten Gebäudeteile und Räume nur, wenn sie abgeschlossen sind, beziehungsweise den Bonus gibt es nur für das Abschließen von Räumen. Die Räume selbst sind aber immer noch was wert, auch wenn ihr sie nicht abschließt. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, Türen zu verschieben, Türen hinzuzufügen, versteckte Türen zu bauen, damit ihr quasi weitere Gänge bauen könnt und so weiter und so fort. Also sehr viel von dem, was man schon kennt, wenn man Zwischen zwei Schlössern und auch die Schlösser des König Ludwigs kennt, verbindet. Und der Auswahlmechanismus ist, ihr habt immer eine gewisse Anzahl an Karten in der Mitte und derjenige von euch, der den kleinsten Raum in der letzten Runde gespielt hat, ist Startspieler. Räume werden immer danach kategorisiert, wie viele Flächen sie beinhalten. Also wie viele Vierecke, Quadrate eures Blueprints werden quasi davon umschlossen. Und dann gibt es entsprechend eine Reihenfolge, die sich im Laufe des Spiels immer wieder ändert. Zusätzlich habt ihr am Anfang des Spiels noch jeweils einen Sonderauftrag, der entsprechend halt von euch verfolgt werden kann oder halt nicht. Und was ich ziemlich clever finde, ihr kriegt Bonuskarten für orangene Räume. Ihr könnt aber am Ende nur so viele Bonuskarten wirklich werten, wie ihr auch orangene Räume abgeschlossen habt. Das heißt, ich habe 10 Karten, habe nur 6 davon abgeschlossen, kann nur 6 werten. Ist ein bisschen übertrieben, aber so seid ihr immer so ein bisschen mehr in der Flexibilität. Ihr müsst euch nicht sofort festlegen, worauf ihr denn spielen wollt, sondern ihr könnt am Ende der Partie gucken, was bringt mir denn jetzt am meisten Punkte? Ich bin, wie es vielleicht gerade schon rauskam, ich bin großer Fan von Zwischen zwei Schlössern und ich habe das Spiel schon vorletztes Jahr spielen können. Ich glaube, es war vorletztes Jahr. und war damals schon ziemlich begeistert und habe dann immer wieder mit mir gerungen und überlegt, oh, kaufe ich mir das jetzt, wo kriege ich das denn? Und dann kam es dieses Jahr irgendwie wieder dieses Gefühl, dass ich so gerne nochmal spielen will und auch irgendwie gerne haben möchte, weil ich das so cool finde und es mir so viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich es in Schweden in einem kleinen Brettspielladen in Malmö gefunden und musste es halt einfach mitnehmen und bereue diesen Kauf nicht. Ich finde es ziemlich cool, mir macht es sehr viel Spaß. Es ist eins dieser komplexeren Flip and Ride oder ja, es ist eigentlich ein Flip and Ride, was aber das Rad auch wieder nicht neu erfindet, aber sich wunderschön in die grundsätzliche Spielmechanik der, ich nenne sie ja jetzt mal Mad King Ludwig Reihe, einreiht. Es kam bei uns in den Gruppen sehr unterschiedlich an, was damit zusammenhängt oder hing, dass es wahrscheinlich Leute einfach persönlich nicht abgeholt hat. Ich kann auch am Spiel Kritik üben. Es ist sehr, sehr aufwendig für das, was es ist. Es ist eine Riesenbox. Platzsparend wurde auf jeden Fall nicht gearbeitet. Es ist dafür auch für ein Flip and Ride ist es ziemlich teuer. Es kostet nämlich um die 60, 70 Euro, je nachdem, wo ihr es kauft. Aber wie gesagt, ich finde es toll. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Und ich würde es jedem nahelegen, der auch komplexere Flip and Rides mag.
Ja, also ich muss ja sagen, also erstmal so vom Spielprinzip hat's mit Zwischen zwei Schlössern, was ich ja auch sehr gerne mag, ja, relativ wenig zu tun. Das Schlossthema ist drin, aber Zwischen zwei Schlösser und die Schlösser des, wie heißt es, Castles of Mad King Ludwig, es gibt ja keine deutsche Version davon, sind ja doch dann relativ verschiedene Spiele. Ich meine, bei Castles of Mad King Ludwig ist es so, dass es auch einen Beat-Mechanismus gibt. Auch der Grund, warum ich es noch nicht gespielt habe, weil also erstens haben es nicht so viele Leute, nur auf Englisch erschienen und Beat-Mechanismus ist ja, ist nicht so meins. Jetzt gibt es den Blueprints ja anscheinend nicht so wirklich. Ich habe mir das jetzt angeguckt also ich kannte es schon, habe es nicht gespielt, habe mir das angeguckt und muss auch sagen, dass es dann recht hübsch aussieht mit diesen ausgefüllten Blöcken. Aber genau, dann habe ich mir den Preis angeschaut, dann habe ich es gegoogelt und das Ding ist, wenn es überhaupt irgendwo zu bekommen ist, dann ist es halt ja in England oder so und da kostet es dann halt 50 Euro, 50, 60 Euro. Es war mal bei Magier-Spiele gelistet, da hat es dann 43 gekostet. Ob die je welche hatten, weiß ich nicht. Aber es ist kaum zu bekommen. Und wenn es zu bekommen ist, kostet sehr viel Geld für ein Roll and Ride. Und das klang alles sehr interessant und ich habe richtig Bock, jetzt hast du es ja, mit dir zu spielen. Ich würde es auch gerne besitzen, wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass mir das auch richtig viel Spaß macht. Aber der Preis ist ja wohl indiskutabel, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ich muss auch sagen, dass das so ein bisschen typisch Bézier Games ist. Also die haben ja auch gesalzene Preise manchmal bei ihren Spielen, ne?
Ja, das stimmt. Ich erinnere dich an die Giant Box von Cat in the Box, was ja dann auch noch mal als Deluxe-Version quasi rauskam mit so einer riesengroßen Plastikkatze, die kein Mensch braucht.
Das ist wirklich furchtbar. Also ich meine, ich weiß, Brettspielen ist eh ein Konsum-Hobby, aber ich finde trotzdem, dass es Abstufungen gibt, wo man sagt, okay, da kann man jetzt noch argumentieren und es gibt dann irgendwann so Grenzen, wo ich mir denke, es ist einfach nur Plastikverschwendung. Es ist ein neues Mordwerkzeug für zu Hause, diese Katze.
Ich weiß nicht, ob sich als Mordwerkzeug eignet, ist ein bisschen zu leicht.
Nee, ich fand die war doch relativ schwer, die Katze aus Cat in the Box, dachte ich. Wir können es ja ausprobieren.
Geht. Nee, Christian. Noch bin ich nicht fertig. Was das angeht. Nee, ich kann alle Kritik komplett nachvollziehen. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, Alter, das ist mir viel zu teuer. Ich konnte nicht drüber hinweggehen. Und man muss auch dazu sagen, dass ich natürlich im Urlaub war. Da ist man eh schon ein bisschen großzügiger, was irgendwie Geld ausgeben angeht. Und für mich war es auch, ist es auch ein schöne Erinnerung, dass ich es halt in irgendeinem Brettspielladen in Malmö gefunden habe. Und es dann halt mitgenommen habe und sehr glücklich darüber war.
Also was nehmen
wir
mit? Wenn ihr das Spiel haben wollt, fahrt in Urlaub, da wo ihr eh das Geld immer zum Fenster raushaut.
Richtig.
Und dann sind euch die Spielepreise auch egal, weil es ja Urlaub, ne? Nee, ich kenne das natürlich, ne? Wo man im Urlaub dann sagt, ist ja Urlaub, ne? Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass dir das Spiel Spaß gemacht hatte und dass du es gern besitzen wolltest. Und das finde ich gut, weil du machst dann mir natürlich automatisch auch eine Freude, weil dadurch kann ich es halt auch dann mit dir mal spielen, wenn ich in Hamburg bin.
Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das mal schaffen.
Dann, wenn du nicht mehr groß was zu sagen hast zu Blueprints of Mad King Ludwig. Vielleicht kann man das ja, ich kann mir vorstellen, wer jetzt Interesse dran hat, ich kann mir vorstellen, dass ihr es in Essen kaufen könnt. Also wenn ihr im Ende Oktober auf die Spiele in Essen fahrt und Interesse habt, ich kann mir vorstellen, dass Bézier Games das mitbringt. Das ist nämlich öfter so, die haben auch die Colossal Edition von die Schlösser des Castles of Mad King Ludwig, haben sie da auch verkauft. Für ein Vermögen, also für ungefähr noch mehr als im Kickstarter. Was ja so gesehen auch fair ist, aber ja, für teuer Geld. Aber gut, mal gucken. Kann man auf jeden Fall mal bei Bézier Games gucken, wenn man da Bock drauf hat. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir einen Deckel drauf für heute, oder?
Ja, ich habe dazu etwas Kleines vorbereitet. Nein, ich habe mal gelernt, ich lebe ja jetzt auch schon seit über 10 Jahren in Hamburg, dass man in Hamburg Tschüss sagt. Und das möchte ich jetzt gerade einmal tun, zur kleinen Erklärung. Ihr werdet die nächsten wahrscheinlich circa 2 Monate vor allem Christians liebliche Stimme in diesem Podcast hören, inklusive sehr spannender Gäste. Denn wie einige von euch vielleicht schon wissen, schreibe ich dieses Jahr mein 2. juristisches Staatsexamen und zwar im August. Und da heißt es jetzt einfach Full Focus und dementsprechend übergebe ich euch in die lieblichen Hände und die Stimme von Christian, was die nächsten Folgen zumindest angeht. Und bin dann ab Ende August nach meinem wohlverdienten Urlaub wieder da.
Jo, da wünschen wir dir natürlich alle ganz viel Erfolg bei, Chris. Das ist ja auch so eine Sommerpause, ist ja auch irgendwie ein bisschen üblich. Es gibt auch Podcasts, die das machen, die wirklich so komplett in die Sommerpause gehen. Bei uns ist das noch gar nicht mal der Fall. Wie du es gesagt hast und wie ich vorhin gesagt habe, ich habe mehrere Interviewtermine ausgemacht. Das heißt, wenn alles gut geht, also die Technik auch passt und eigentlich müsste sie passen, dann gibt es schon nächste Woche am Freitag den, was ist das, der 25.? Ja, genau. Nee, wir nehmen am Mittwoch auf und ich habe eine Woche drauf gerechnet. Genau, am 27. Juni, also wenn ihr die Folge frisch hört, eine Woche später gibt es das erste Interview zwischen mir und einem Gast, und den ich noch nicht enthüllen werde. Und dann, ja, wieder im gewohnten Rhythmus wahrscheinlich. Ich wollte nur die Folge ein bisschen früher raushauen, weil wir es jetzt nicht mehr geschafft haben. Genau, wir waren beide, hatten wir recht viel zu tun. Und da habe ich es dann nicht geschafft, dass ich Termine für uns ausmache. Und ja, das wird jetzt halt den Juli, Ende Juni und dann den Juli und den August wahrscheinlich viel ausmachen. Vermutlich ein Interview nach dem anderen, sodass ich nie alleine bin, während Chris weg ist. Und dann ist Chris wieder da und dann reden wir wahrscheinlich über die BerlinCon und dann gucken wir mal, ob Chris in der Zeit, in der er dann die ganze Zeit lernen musste, auch ein bisschen was spielen konnte, so ein bisschen zum Ausgleich vielleicht.
Ich hole das alles im September nach. Du glaubst gar nicht, wie lang meine Liste ist, was ich alles im September machen will.
Alles klar, dann bin ich gespannt, ob im September der Tag plötzlich 48 Stunden hat, damit du das auch alles machen kannst. Bestimmt. Genau, dann wünschen wir an dieser Stelle dir ja alles Gute für die Zeit, dass du das gut hinter dich bringst und dann hast du es hinter dir und dann wird nur noch gespielt, weil das kennt man ja, die Juristen, die Ausgebildeten, die haben dann ganz viel Zeit zu spielen und Podcast aufzunehmen. Es wird nur besser, ich bin davon überzeugt. Und dann würde ich jetzt einen Deckel auf den Kopf machen. Ja, genau, eins nach dem anderen. Ne? Eins nach dem anderen. Immerhin verdienst du dann bestimmt viel Geld. Ne? Guti, dann machen wir Schluss für heute. Freut euch auf das nächste Interview nächste Woche. Versprochen, die nächsten Wochen ganz viele Interviews und da hoffentlich auch für jeden was dabei. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt heute bei unserer Spielebesprechung. Ihr könnt uns folgen und zwar in allen möglichen Podcatchern, Spotify auch und so weiter. Und ihr könnt uns gerne bewerten. Also das möchte ich nochmal ganz kurz zu aufrufen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr unseren Podcast mögt. Und wir arbeiten natürlich weiter dran, noch mehr interessante Gäste für euch zu bekommen. Und was uns da hilft, ist immer Reichweite und da helfen uns Bewertungen. Wenn ihr also irgendwo unseren Podcast hört, dann schaut doch mal rein, ob ihr uns da bewerten könnt. Gebt uns gerne 5 Sterne, wenn wir das denn verdient haben. Und ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall. Ihr könnt auch gerne kommentieren, auch auf unserer Webseite. Bei Spotify könnt ihr kommentieren. Wir antworten in der Regel immer. Ihr könnt uns folgen auf Instagram unter @behindboardgames. Und ja, das war's von meiner Seite. Danke, dass ihr zugehört habt. Chris, für dich das Schlusswort für die Sommerpause.
Alles Gute. Nein, ich wollte gerade das Schlusswort von Schröter Bender Streberg benutzen, aber ich bin nicht Gary Streberg, deswegen lassen wir das.
Ja, Wie?
Okay, Bildungslücke musst du schließen. Toller Podcast. Das als kleine Schleichwerbung. Ich weiß, dass sie uns nicht hören, aber trotzdem. Genau, ich wünsche euch schönen Juli. Genießt die Sonne, fahrt in Urlaub, tankt Kraft für anstrengende Monate der Dunkelheit. Ja, und wir hören uns Anfang September wieder, spätestens.